Ich lese aus 1. Petrus 2, die Verse 21 bis 25. Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Ihr wisst, er hat kein Unrecht getan, nie ist ein unwahres Wort aus seinem Munde gekommen. Wenn er beleidigt wurde, gab er es nicht zurück. Wenn er leiden musste, bot er nicht mit Vergeltung, sondern überließ es Gott, ihm zu Recht zu verhelfen. Unsere Sünden hat er ans Kreuz hinaufgetragen mit seinem eigenen Leib. Damit sind wir für Sünden tot und können nun für das Gute leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen haben, jetzt aber seid ihr auf dem rechten Weg zurückgekehrt und folgt dem Hirten, der euch leitet und schützt.
Ich bete. Danke für dein Wort, guter Gott. Danke für dieses wunderschöne Bild vom guten Hirten, das sich durch die ganze Bibel zieht und das auch so Widerhall gefunden hat in vielen Liedern. Ein gutes Bild dafür, wer du bist und wie du bist. Aber damit sagst du uns ja auch etwas zu. Du heißt uns Schafe, Herde zu sein. Menschen, die eben vertrauen auf dich als den, der es gut mit uns meint. Und dein Wort will uns helfen, das in guter Weise auszufüllen, so zu leben. Lass es uns jetzt zu Herzen gehen, dass es uns von innen her heilsam verändert und prägt. Rede du, hilf uns, recht zu hören. Amen. Liebe Gemeinde, wir kommen von Ostern. Doch in diesem Jahr ist das so ganz anders als in all den Jahren zuvor. Gewöhnlich wären wir nach der Passionszeit und den Feiertagen und dem Ende der Schulferien längst wieder im Alltagstrott, Business as usual. Doch in diesem Jahr war bisher immer noch die, so möchte ich es mal nennen, Pausentaste gedrückt. Die meisten Geschäfte geschlossen, Schulen ebenso, wir alle mehr oder weniger auf unsere eigenen vier Wände beschränkt. Ab morgen haben viele Geschäfte wieder geöffnet. Auch in den Schulen kehrt wieder Leben ein, wenn auch noch stark reduziert auf wenige Klassen. Der öffentliche Personennahverkehr rollt wieder mit dem normalen Fahrplan. Ein erster Schritt in Richtung Normalität. Doch bis zu einem Leben wie vor Corona mag es noch lange dauern. Aber dennoch, wir dürfen die Wohnung wieder verlassen und einander begegnen, mit dem nötigen Abstand und maskiert, aber eben doch einander begegnen. Wir kommen von Ostern. Der erste Sonntag nach Ostern ist der sogenannte Weiße Sonntag. Und der heutige Sonntag heißt nach den ersten zwei Worten der lateinischen Übersetzung von Psalm 33, 5, Misericordias Domini, der Barmherzigkeit des Herrn voll ist die Erde. Die Abfolge dieser Sonntage, Ostern, Weißer Sonntag, Misericordias Domini, ist schon sehr alt, stammt aus der frühen Zeit der christlichen Gemeinde. Damals, als die Gemeinden noch klein waren, in der Minderheit, aber auch danach, als das Christentum schon Staatsreligion geworden war, tauften die Gemeinden nur einmal im Jahr, in der Osternacht. Vorher hatten die Täuflinge manchmal bis zu einem Jahr lang Katechumenenunterricht genossen. Sie waren in den neuen Glauben eingewiesen worden. Die Taufe wurde entweder in einem natürlichen Gewässer oder später meist in einem Baptisterium ähnlich diesem hier unterzogen. Dieses ist in Syrien zu finden, im Simeonskloster, also der heilige Simeon, der Säulenheilige Simeon hatte ein Kloster und dort gibt es eine Taufkirche mit einer solchen, mit einem solchen Taufbassin. Dreimal zogen die Täuflinge durch die kreisrunde Kirche und eben das Baptisterium. Und nach der Taufe bekamen sie dann weiße Kleider übergezogen. Und als Zeichen dafür, dass sie neue Menschen sind. Und diese Kleider trugen sie eine Woche lang bis zum folgenden Sonntag, zum weißen Sonntag. Deshalb der Name Weißer Sonntag. Und auch der lateinische Name weist darauf hin, dass die Getauften am Anfang ihres Lebens als Christen stehen, quasi modo geniti, wie die neugeborenen Kindlein. Am folgenden Sonntag dann nach dieser Festzeit die Rückkehr ins normale Leben, in das neue Leben. Sie sind nun unterwegs im Auftrag des Herrn. Sie folgen nun dem guten Hirten Jesus Christus. Und dieser Sonntag heißt eben nicht nur Misericordias Domini, Barmherzigkeit des Herrn, sondern er heißt auch Hirtensonntag oder guter Hirte Sonntag. Und bis heute bestimmen auch in der evangelischen Kirche die Hirtensymbolik diesen Sonntag. Die Predigttexte haben alle mit Hirten zu tun. Wir werden daran erinnert, dass eben er, der gute Hirte, es war, der uns den Weg zu Gott frei gemacht hat. Wie ein guter Hirte keins seiner Schafe aufgibt, so gibt er keinen Menschen auf, sondern vielmehr gibt er für jeden Einzelnen sein Leben. Wir werden erinnert an diese wunderschöne Geschichte vom Jesu, vom verlorenen Schaf, die wir vielleicht schon als Kind geliebt haben, weil wir uns ja in der Kindheit manchmal so vorkamen, in bestimmten Situationen, wie ein verlorenes Schaf. Wie gut, so habe ich dann gedacht, dass es den Heiland gibt, den guten Hirten, der mich sucht und findet und mich heil wieder nach Hause bringt. Das hat mich als kleinen Bub manches Mal getröstet. Aber auch als Erwachsene noch können wir uns an dieser Geschichte aufrichten. Und wir bringen sie in Verbindung mit den gehörten Sätzen Jesu, in denen er sich als Ich bin der gute Hirte vorstellt. Und wir erinnern uns vielleicht auch zugleich an so manche Aussagen alttestamentlicher Propheten zu den schlechten, den bösen Hirten ihrer Tage. Und da waren sicher zum einen die geistlichen Führer des Volks im Blick, zum anderen aber vor allem der König und seine Minister. Könige wurden ja oft in der Antike als Hirten dargestellt, ließen sich bewusst auch so darstellen, als Hirten eben, die ihr Volk als ihre Herde führen sollten. Doch wie oft haben in der Geschichte die weltlichen und geistlichen Führer ihren Auftrag missbraucht, um sich selbst zu bereichern. Das haben die alttestamentlichen Propheten wie Jeremia oder vor allem auch Hesekiel angeprangert. Zwei Texte habe ich euch hier kurz mitgebracht. Weh euch Hirten, die ihr die Herde meiner Weide umkommen lasst und zerstreut, spricht der Herr, Jeremia. Und Ezechiel in seiner langen Hirtenrede, Kapitel 34, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Und auch Jesus nennt die andere Sorte Hirten, die eben die nur gedungen sind, die keine persönliche Beziehung zu der Herde, zu den Tieren, den einzelnen Tieren haben, die das alles nur um ihrer selbst willen machen. Der gute Hirte handelt anders. Er setzt sein Leben für die Schafe aufs Spiel. Er kennt sie, kennt jedes Einzelne mit Namen. Und die Schafe Sie kennen ihn. Wir haben es vorhin gehört. Und dann fällt uns vermutlich auch eben der Psalm 23 ein, den wir in verschiedenen Fassungen miteinander schon gesungen haben. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Den haben die Jugendlichen im Gemeindeunterricht immer gerne und gut auswendig lernen können. Wenn ich dann einen Test schreiben ließ am Ende des Unterrichts, dann war der Text zumeist komplett. Und evangelische Kollegen erzählen, dass sich viele ihrer Konfirmanden einen Vers aus diesem Psalm als Konfirmationsspruch wünschen oder aussuchen. Dieser Psalm beschreibt den guten Hirten, der sich um die ihm Anbefohlenen kümmert, sie gut führt, dafür sorgt, dass sie gut leben können, dass sie gerade auch in schweren Zeiten sich von ihm geschützt, begleitet und getragen erleben. Ja, sie werden vor ihren Feinden fürstlich gespeist von eben ihm, dem guten Hirten. Der Psalm wird ja dem König David zugeschrieben und uns fallen dann vielleicht so die eine oder andere Geschichte aus seinem Leben ein, in denen er genau das erlebt hat, wie Gott ihn in der Not vor seinen Feinden geschützt hat und es ihm vor ihren Augen hat gut gehen lassen. So ist der gute Hirte bei denen, die ihm vertrauen. Wir merken vielleicht, wir sind schon längst nicht mehr bei den Neugetauften der alten Kirche, sondern eben auch schon wieder bei uns. Wir kehren morgen ein wenig zurück in die Normalität und auf jeden Fall zurück vom Sonntag in den Alltag. Dieser Hirtensonntag sollte die jungen Christen auf diesen Schritt vorbereiten. Nach den Festtagen, dem Tragen der weißen Kleider, die sie als frisch getaufte Christinnen und Christen erkennbar machten, nun gingen sie wieder ganz normal gekleidet durchs Leben, nicht mehr eben geschützt durch das weiße Kleid. Jetzt galt es, sich als Christin, als Christ in der Welt zu bewähren, durch den Lebensstil als Christ zu zeigen. Morgen gilt es auch für uns wieder, uns als Nachfolger Christi, den neuen Herausforderungen unserer Tage zu stellen. Wer sich von diesem guten Hirten hat finden lassen, wer zu ihm zurückgefunden hat, sich diesem guten Hirten anvertraut hat, der will, der soll und der will auch nun seinem Vorbild folgen, der sucht in seine Fußstapfen zu treten. Das ist ganz ohne Frage eine echte Herausforderung. In die Fußstapfen Jesu Christi treten zu wollen, zu wollen, das mag uns vielleicht gar vermessen erscheinen. Es ist auf jeden Fall immer wieder eben auch von dieser Erfahrung begleitet, dass wir es nicht schaffen, dass wir daran scheitern. Diese Fußstapfen, die sind uns einfach zu groß. Doch wir sind ja nur Schafe, die ihrem Hirten folgen. Wenn uns am Anfang unseres Predigttextes hier gesagt wird, dass Christus uns ein Beispiel gegeben hat, dem wir nacheifern sollen, er uns also Vorbild ist, dem wir folgen sollen, dann könnte uns das schnell entmutigen. Auch bei dem, was dann konkretisiert wird. Ja, Jesus hat kein Unrecht getan. Und er ist immer der Wahrheit treu geblieben. Er war, ist die Wahrheit in Person. Er hat sich nicht selbst verteidigt, sondern er ist den Weg des gewaltlosen Widerstandes gegangen. Er hat nicht einfach Schmähungen und Drohungen und schließlich tatsächliche Gewalt erduldet, über sich ergehen lassen. Nein, er ist höchst aktiv in diese Situation hineingegangen, hat sich all dem gestellt, bewusst, mit aufrechtem Gang. Denken wir an die Prozesse vor dem Hohen Rat und vor Pilatus. Wenn wir die Geschichten lesen, dann entdecken wir, spüren wir, dass letztlich, obwohl er wenig tut, er doch der Bestimmende, die eigentlich handelnde Person ist. Ich muss zugeben, dass ich Auseinandersetzungen am liebsten aus dem Weg gehe. Und ich habe das so manches Mal getan und tue das auch heute immer noch. Und wenn ich dann aber irgendwann angefressen genug bin, mir also sozusagen die Galle überläuft, ich zu viel geschluckt habe, dann bricht es aus mir heraus. Und das ist dann meist nicht hilfreich. Und ich erlebe, dass es vielen ähnlich geht. Gerade unter uns Christen ist es weit verbreitet, die Auseinandersetzung, den Streit zu vermeiden, immer den vermeintlich unteren Weg zu gehen. Kein guter Weg. Wir müssen lernen, gerade als Christinnen und Christen lernen, zu streiten, konstruktiv, sachlich. Uns den Auseinandersetzungen zu stellen, auch Anfeindungen und Widerstände auszuhalten. Der Text steht im Petrusbrief im Zusammenhang der sogenannten Haustafeln und dort im Besonderen im Zusammenhang der Anweisungen an die Sklaven, weiter ihren Herren sich unterzuordnen und ihnen gehorsam zu bleiben. Wir sind uns darin einig heute, dass Sklaverei nicht gewollt ist und dem Evangelium widerspricht. Aber damals bedeutete das eben, wir wollen keine Revolutionäre sein, sondern wir wollen die Menschen von innen her, von den Herzen her verändern. Und ihr Sklaven, ihr seid doch jetzt Herren in Christus, befreit zu einem neuen Leben. Die Freiheit also, Anfeindungen und Widerständen zu begegnen, sie auszuhalten, miteinander sachlich zu streiten, all das, die Freiheit dazu schenkt uns Christus. Denn wir können seiner Liebe gewiss sein. Das misst uns unseren Wert zu. Wir müssen nicht darum kämpfen, unser Recht zu bekommen. Wir müssen uns nicht rechtfertigen, um gut dazustehen. Wir können verzichten um Christi willen. Wir müssen nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, müssen keine Angst haben, dass wir zu kurz kommen, wenn wir unsere eigenen Ansprüche nicht geltend machen. Wir müssen aber auch nicht die Opferlämmer geben, sondern können höchst aktiv Unrecht uns widersetzen und es beim Namen nennen und uns streiten, wo es um der Sache willen notwendig ist, ohne Angst dabei zu verlieren, weil es keine Verlierer geht, solange und wenn es um die Sache geht. Um Gerechtigkeit zum Beispiel oder um die Not anderer, die es zu beseitigen gilt oder um den besten Weg, um Notlagen, Krisen zu bewältigen, aus ihnen herauszukommen, sie zu bestehen. Konkretisieren möchte ich das an der Frage, die uns ja gerade beschäftigt. Mussten wir eigentlich der Staatsregierung Bayerns und der Bundesregierung folgen, als sie auch Gottesdienste als unerlaubte Versammlungen bezeichnete? Nein, das mussten wir nicht. Das Recht hätte wohl auf unserer Seite gestanden. Wir hätten mit der Religionsfreiheit und der uns im Grundgesetz und auch in der Verfassung Bayerns zugesicherten freien Religionsausübung argumentieren können. Und vielleicht hätte auch eine Klage beim Bundesverfassungsgericht uns als Kirchen Recht gegeben. Doch wir haben kirchenweit auf breiter Ebene darauf verzichtet, um unseren Teil dazu beizutragen, die Infektionsketten an möglichst vielen Stellen zu unterbrechen. Und so wollen wir auch weiterhin in unserer Ausübung des Glaubens, also in unserer Gottesdienstgestaltung, darauf achten, um der besonders gefährdeten Menschen willen und eben um der Liebe willen, weil wir verzichten können. Wir können mit Mund-Nasen-Schutz Gottesdienst feiern. Nicht aus Angst vor eigener Ansteckung vielleicht, sondern vor allem eben deshalb, um Infektionsketten zu unterbrechen, die Weitergabe des Virus möglichst zu verringern und auszuschließen. Und dafür nehmen wir es dann in Kauf, nicht in gewohnter Nähe zueinander Gottesdienst feiern zu können, so Schulter an Schulter, uns nicht in den Arm nehmen oder uns zumindest die Hand reichen zu können und eben auch nicht so richtig singen zu können. Denn das sage ich aus meiner Erfahrung der letzten Woche und der Andachten hier im Haus, die ich ja alle mit Mundschutz gemacht habe. Singen mit einer solchen Mund-Nasen-Maske ist schwer. Man kriegt schlecht Luft. Für manchen vielleicht zu schwer. Jesus Christus hat uns diese Spur gelegt und der versuchen wir zu folgen. Wie gesagt, das gelingt uns in unserem Leben nicht immer. Wir scheitern dabei immer wieder. Er ist der Hirte und der Aufseher unserer Seelen, so heißt es wörtlich am Ende unseres Predigttextes. Aufseher, das klingt so nach Gefängnishof. Luther übersetzt es deshalb mit Bischof. Doch das klingt nun sehr nach kirchlichem Amt und führt uns da auch eher auf eine falsche Fährte. Die gute Nachricht hat den Sinn der Formulierung des griechischen Episkopos, des Aufsehers, gut erfasst. Wir folgen dem Hirten, der uns leitet und schützt, der auf uns Acht gibt. Er achtet auf unsere Seelen, unser Leben, unser biologisches Leben und mehr noch auf unser geistliches Leben und unser ewiges Leben. Das liegt ihm am Herzen. Total. Christus geht uns also nicht nur voraus als der Hirte, der uns zeigt, wo es lang geht. Er ist uns nicht nur Vorbild und heißt uns nun in seine Fußstapfen zu treten. Nein, er ist dabei zugleich an unserer Seite. In den katholischen Kirchen wird heute über die Emmaus-Geschichte gepredigt. Jesus an der Seite der beiden verzweifelten Jünger. Er geht mit uns. Er geht uns nach. Er räumt den Müll weg, den wir manchmal fabrizieren und hinterlassen. Er vergibt uns das, was wir verbocken, wo es uns eben nicht gelingt, seinem Vorbild zu folgen, wo seine Fußstapfen uns einfach zu groß sind. Und er hilft uns wieder, auf die Füße zu kommen, wenn wir gefallen sind. Wir sind geheilt durch ihn, heißt es hier bei Petrus. Durch ihn, der am Kreuz all das schon längst ausgemerzt und bereinigt hat. Und damit sind wir auch geheilt davon, zu glauben, wir müssten es selbst schaffen. Geheilt von dieser Not und dieser Selbstüberschätzung, das selbst schaffen zu können. Nein, wir müssen nicht Hirten sein, sondern dürfen Schafe bleiben. Ja, auch wir Pastoren, wir Gemeindehirten, wir dürfen Schafe bleiben sein. Seine Schafe. Er ist der Hirte, der gute Hirte, der uns leitet und der uns schützt. ihm folgen, seinem Beispiel nacheifern, in seine Fußstapfen treten, das ist eine echte Herausforderung. Doch wer sie annimmt, der kann dabei nur gewinnen. Amen.